SWR 2 Tandem.
Die Fernsehbilder aus Leipzig vom Herbst 1989 hat fast jeder vor Augen. Mehr als 100.000 Menschen auf der Straße, die skandieren: Wir sind das Volk. Doch wie fing es an? Wer waren diejenigen, die zuerst rebellierten? Und was genau taten sie? Katrin Mahler-Walter war damals als 18-Jährige dabei. Peter Wenzierski unterstützte die Leipziger Aktivisten vom Westen aus. Sein neues Buch heißt »Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution«, wie eine Gruppe junger Leipziger die Rebellion in der DDR wagte. Im Gespräch mit Almut Engelin erzählen sie, wie alles anfing.
Peter Wenzierski, diese Gruppe junger Leipziger, die Sie da beschreiben in Ihrem Buch, wann haben Sie die und wie haben Sie die eigentlich zum ersten Mal kennengelernt?
Ich bekam von mutigen, jungen Ostberliner Oppositionellen eine Videokassette. Nach Westberlin, wo ich als Journalist, ARD-Journalist gearbeitet habe, und auf dieser Videokassette waren heimlich gemachte Interviews mit jungen Leuten in Leipzig in einem Hinterhof eines verfallenen Hauses, in dem sie zusammen gewohnt haben. Und was mich damals im August 1989 so umgehauen hat, die sprachen Klartext. Im Gegensatz zu vielen anderen in der DDR, auch Prominenten, sprachen diese jungen Leute, die so zwischen 17 und 25 waren, Klartext und redeten über das Ende der DDR und dass man etwas dafür tun musste. Ich war davon sehr begeistert als Journalist. Wir haben daraus einen ARD-Fernsehbeitrag gemacht. Und ich dachte immer, diese Leute möchte ich kennenlernen. Und das habe ich jetzt gemacht, indem ich sie alle getroffen habe, wieder getroffen habe und darüber eine Geschichte in einem Buch geschrieben habe.
Katrin Mahler-Walter, Sie gehörten zum Kern der Leipziger, also man würde fast sagen zum harten Kern dieser Basisgruppen, die damals so aktiv waren und so eine wichtige Rolle in den Jahren 88, 89 spielen. Waren Sie bei dieser Filmaufnahme dabei, die Peter Wenzierski gerade geschildert hat?
Bei dieser Filmaufnahme war ich nicht dabei. Den Hinterhof kenne ich allerdings sehr gut. In dem saß ich nämlich sehr oft, weil das ist der Hinterhof der Mayannstraße 46, das Haus, in dem wir im Sommer 1988 zwei Wohnungen besetzt haben. Damals hat man gesagt, wir haben da schwarz gewohnt, sind durch die Straßen im Leipziger Osten gezogen, diese sehr verfallenen Häuser, uns ansehend und nach freien Wohnungen suchend. Und da in der Mayannstraße 46 haben wir zwei Wohnungen gefunden, in die wir dann gemeinschaftlich eingezogen sind. Fünf Leute damals, die alle in den Gruppen aktiv waren.
Sie waren damals 18, Sie sind 1970 geboren. Was bedeutete das für Sie, da in so eine Wohnung zu ziehen, die quasi in einem Abbruchhaus sich befindet?
Also mit dem Abbruch, glaube ich, hat man zu DDR-Zeiten relativ selbstverständlich gelebt, weil ganz viel Bausubstanz in sehr schlechtem Zustand war. Und dass man in der Wohnung nur kaltes Wasser hat, Toilette auf halber Treppe, der Ofen nicht mehr funktioniert, das war etwas, womit wir zu DDR-Zeiten uns arrangiert haben. Das war möglich. Für uns war ja das Wichtige und Entscheidende, überhaupt einen eigenen Wohnraum zu haben, wo wir uns eben treffen konnten, wo wir unser Leben frei leben konnten. Und das wäre über den offiziellen Wohnungsweg noch viele Jahre lang nicht möglich gewesen. Ich war damals 17,5 und für mich war es ganz wichtig, zu Hause auszuziehen bei meinen Eltern, weil ich eben politisch so aktiv war, dass meine Eltern vom Staat sehr belangt wurden. Mein Vater war in der Partei, der musste vor die Parteikontrollkommission sich dort erklären, warum er in der Erziehung seiner Tochter so versagt hat. Und ich habe meinen Vater sehr geachtet für den Weg, den er gegangen ist. Und ich wollte nicht, dass er dafür zur Rechenschaft gezogen wird, für meinen Weg und das, was ich tue. Und deswegen war es für mich wichtig, zu Hause auszuziehen, damit meine Eltern sagen können, unsere Tochter wohnt nicht mehr bei uns, wir haben da keinen Zugriff mehr, wir sind dafür nicht verantwortlich. Und deswegen bin ich damals eben im Sommer 88 losgezogen mit Rainer Müller und Michaela Ziegs und wir haben diese Wohnung gefunden.
Und hatten dann keinen Wohnungsschlüssel quasi?
Unten in einer der Wohnungen zog gerade eine Familie aus, die eben eine andere Wohnung gekriegt hatten und die gesagt haben, ihr könnt euch die gerne angucken, aber ehrlich, ihr könnt da eigentlich nicht wohnen, die Bedingungen sind so miserabel. Und von denen haben wir aber dann letztlich den Schlüssel gekriegt und konnten dann eben in diese Wohnung rein.
Und das wurde einfach geduldet von den Behörden?
Das wurde tatsächlich geduldet, weil wir über die beiden Frauen, die noch im Haus gewohnt haben, hatten wir das Konto der Wohnungsbaugesellschaft und die Wohnungsnummer und die Miete. Und wir haben jeden Monat unsere Miete überwiesen. Und das befand sich tatsächlich in diesem Duldungsspielraum, den es eben auch gab im Leben in der DDR.
Das war ein Treffpunkt. Es hat sich zu einer Art Widerstandsnest entwickelt. Die Leute kamen und gingen. Man hat sich ja nicht über Telefon verabredet. Es gab natürlich kein Telefon. Aber man hat sich getroffen, man hat über Aktionen geredet, man hat Pläne geschmiedet, man hat aber auch eben zusammengesessen, gelebt und geliebt und gelacht und gefeiert und Opposition in der DDR. Und deshalb habe ich das jetzt auch als Geschichte aufgeschrieben, wird oft so als etwas ja anstrengendes, dunkles, graues, schweres, schwermütiges dargestellt. Und es ist aber eine Opposition gewesen, die von einzelnen Menschen gemacht wurde. Und zwar gerade von jungen Menschen, nicht nur in Leipzig, auch in anderen Städten gab es junge Leute, die in solchen Abbruchvierteln wohnten. Das eröffnete ihnen Freiräume, auch zu handeln und auch anders zu leben, als es der Rest der Gesellschaft tat.
Was haben Sie zu der Zeit gemacht, Katrin Mahler-Walter? Waren Sie noch Schülerin, waren Sie Studentin?
Mit 16 hatte ich die Polytechnische Oberschule in der DDR beendet, eben nach der 10. Klasse, wie das üblich war. In einem Unternehmen, im Rania Verlag, habe ich dann Facharbeiterin für Schreibtechnik gelernt und für mich sozusagen Sekretärin. Das heißt, ich war Lehrling zu dieser Zeit. Und wenn ich dann am Nachmittag nach Hause kam, dann ging die Arbeit in den Gruppen los. Die Tatsache, dass ich sehr schnell und fehlerfrei tippen konnte, war natürlich auch eine ganz große und wichtige Kompetenz für uns damals, da wir ja sehr viel Samistat, sehr viele Untergrundzeitschriften auf Ormig-Matrizen oder Wachsmatrizen tippen mussten. Und dann habe ich eben oft in die Nacht hinein Politik gemacht, aber auch Partys gefeiert. Und der Schlaf kam in dieser Zeit wirklich enorm zu kurz, das muss man sagen.
Haben Sie auch ganze Bücher abgetippt, wie man das teilweise gelesen hat?
Ja, ich habe auch ganze Bücher abgetippt. Also was denn? Erinnern Archipel Gulag, das ist heute unvorstellbar. Das war natürlich ein Buch, das uns so sehr die Augen geöffnet hat über den Stalinismus, der zu dieser Zeit eben in der DDR ja noch nicht diskutiert wurde. Und das war natürlich auch ein besonderer Wert, den dieses Buch dann hatte, dass man in den Händen hielt auf diesem dünnen Transparentpapier und die kursierten dann, ja.
Welche Erfahrungen waren das, die für Sie wichtig waren, dass Sie irgendwie oppositionell wurden?
Also ich bin sehr früh politisch sozialisiert worden durch meinen Vater, der in der SED aktiv war und der sehr stark an dieses Land geglaubt hat. Das habe ich zunächst auch getan als Pionierin, als FDJ-Sekretärin später.
Und dann Freie Deutsche Jugend.
Ganz genau, die Freie Deutsche Jugend, die Jugendorganisation in der DDR. Und dann habe ich aber eben in dieser Funktion auch recht schnell gemerkt, an wie viele Grenzen ich komme und dass eine wirkliche ehrliche Diskussion über notwendige Veränderungen und Entwicklungen in diesem Land überhaupt nicht gewünscht waren. Und das war etwas, wo ich gemerkt habe, das will ich so nicht, so kann es auch nicht weitergehen. Und dann eben Zugang gefunden habe zur jungen Gemeinde, also unter dem Dach der Kirche, wo ich auf andere Jugendliche getroffen bin, die das auch umgetrieben hat und mit denen ich frei diskutieren konnte und habe dann eben den Zugang auch zu den Widerstandsgruppen, zur Arbeitsgruppe Menschenrechte zunächst einmal um den Pfarrer Christoph Vonneberger gefunden.
Es spielten ja auch viele Alltagserfahrungen eine Rolle. Was mich unglaublich berührt hat, war, Peter Wenzierski schreibt in seinem Buch, wie die 21-jährige Anke, eine Erzieherin, schildert, was sie in ihrer Kita erlebt. Sie erzählte ihren beiden Freunden vom Kampf gegen die anhaltende Rattenplage im Kindergarten. Jeden Tag zu Beginn des Frühdienstes morgens um 6 forderte sie die ersten noch ganz müden Kinder auf, haut gegen die Küchentür und bollert auch ordentlich gegen die Badezimmertür. Nur so war Anke sicher, dass die Ratten aus den Spül- und Waschbecken mit den tropfenden Wasserhähnen verschwunden waren, bevor sie mit den Kindern hineinging.
Es gibt ganz viele solcher Geschichten und das war es ja das, was mich als Journalist auch so gereizt hat, damals auch die Wahrheit zu berichten. Die DDR war ein Land der Lüge, das heißt, die Presse berichtete nicht das, was wirklich da war, sondern es war alles ein Hirngespinst, diese Losungen, die überall rumstanden. Es gab eine Realität und eine vorgetäuschte Realität und für Journalisten war es total wichtig, hinter die Kulissen zu gucken und zu beschreiben, was wirklich los ist, was wirklich los ist in diesem Land. Das ist schwierig. Es ist in jeder Diktatur, in jedem System, das die Presse unterdrückt, schwierig. Die DDR hat gesagt, sie macht Politik für die Menschen, nach außen hin, aber sie hat Politik gegen die Menschen gemacht. Zum Beispiel die Vernachlässigung der Alten in den Altersheimen, die Verseuchung der Umwelt vor allen Dingen. In Leipzig war es ganz schlimm. Leipzig war umzingelt von Chemieindustrie, von Braunkohletagebauen. Es gab Tage im Winter, da konnte man nichts sehen. Die Verkehrspolizei hat Fackeln an Kreuzungen aufgestellt. damit die Autofahrer sich noch orientieren konnten. Es war unglaublich, diese Verschmutzung. Aber es fand nicht statt in den Medien der DDR. Und da haben wir als Westjournalisten ja die Möglichkeit gehabt und die Aufgabe gehabt, darüber zu berichten und sowohl die DDR-Bürger zu informieren als auch die Bürger im Westen.
Das haben Sie ja auch getan, Peter Wensierski, aber als Sie die Leipziger entdeckten, da hatten Sie ja schon Einreiseverbot bekommen von der DDR-Führung. Wieso eigentlich? Wie kam es eigentlich dazu?
Ich saß in einer Redaktion des ARD-Fernsehens, ich habe für Radio und Zeitung der ARD gearbeitet und als Westkorrespondent war ich dort jeden Tag vor Ort von 1979 bis 1985 und dann durfte ich nicht mehr arbeiten. Und es gab trotzdem Möglichkeiten, weiter aus der DDR zu berichten. Und das war möglich, indem man Sachen machte, wie zum Beispiel DDR-Bürger, die in den Westen zu Besuch kamen, zu interviewen, die den Mut hatten, sich interviewen zu lassen, die sogar wieder zurück in die DDR fuhren. Es war möglich, weil es Oppositionelle gab, die Papiere herausschmuggelten, Untergrundzeitschriften herausschmuggelten. Man konnte Berichte über die Probleme des Landes machen.
Haben Sie dabei geholfen, Sachen rauszuschmuggeln? Haben Sie da mitgemacht?
Ja, natürlich. Es gab ja so etwa 15 Korrespondenten aus dem Westen, die in Ost-Berlin waren, die unkontrolliert jeden Tag 10-mal über die Grenze fahren konnten. Die haben natürlich auch einfach Sachen über die Grenze mit hin und her gebracht. Ob das nun diese Untergrundzeitschriften waren, die in Leipzig oder anderswo hergestellt wurden, hier in Ost-Berlin ganz viel, oder ob das Fotos waren von Demonstrationen oder anderen Aktionen. Und wir hier in West-Berlin, damals beim Sender Freies Berlin habe ich gearbeitet, eine der ARD-Anstalten, konnten dann die Tagesschau, Tagesthemen, ARD-Brennpunkte oder die Sendung Kontraste beliefern mit Stücken, die die Realität in der DDR abbildeten, mit Hilfe der Oppositionellen. Das ging sogar so weit, dass es dann Oppositionelle gab in Ost-Berlin, die haben uns gefragt, könnt ihr uns unterstützen? Und sie wollten Videokameras haben und haben sie auch bekommen. Die Einfuhr war sogar erlaubt. Das hatte die DDR, hatte da noch nicht mit der technischen Entwicklung in den Vorschriften und Verboten mitgehalten. Die konnte man über die Grenze sogar rübernehmen. Und dann hatten diese jungen Leute diese Videokameras und sie haben damit heimlich Aufnahmen gemacht. Und die Kassetten haben die Korrespondenten wieder mit rübergenommen. Das war schon sozusagen ein bisschen so das Fernsehen der Opposition. Denn die offiziellen ARD- und ZDF-Korrespondenten konnten oft gar nicht so viele tolle Sachen machen. Die waren sehr beschränkt. Das Außenministerium hat sie kontrolliert. Und da war eine Möglichkeit, über diese heimlichen Videoaufnahmen doch sehr viel Realität zu transportieren.
Katrin Mahler-Walter, die Sachen, die Peter Wensierski geschildert hatte mit den Informationen rübertragen, die ja für Sie unheimlich wichtig waren, haben Sie die eigentlich auch mitgetragen? Hatten Sie damit auch zu tun?
Ja, damit hatten wir sehr viel zu tun. Das waren für uns ganz wichtige Strukturen, die da über die Jahre aufgebaut wurden, um in Leipzig auch zum einen Literatur und Bücher zu haben. Also Bücher war das eine, Zeitungen, Zeitschriften, der
Westen.
Spiegel, die Tageszeitung. In einem geschlossenen System wie der DDR war Bildung ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um überhaupt zu lernen, frei zu denken, jenseits dessen, was wir gelernt haben in der Schule. Und bis hin eben zur Technik, den Druckmaschinen, den Kameras, den Videokameras etc. Das war ganz entscheidend für uns.
Es war eine ganz wichtige Sache. Man konnte eben in Leipzig den aktuellen Spiegel am Dienstag lesen und die Aktuelle Zeit am Freitag damals. Also diese 300 Gruppen, die es in der DDR gab und diese 25 Gruppen, die ich da in Leipzig beschreibe, davon einige ganz besonders intensiv, dass die doch einen ganz erheblichen Anteil daran hatten, dass das schließlich im Herbst geschah, 89, nämlich dass Menschen auf die Straße gingen. Und das habt ihr, das hat Katrin und ihre Freundin und ihre Freunde in Leipzig ganz bewusst gefördert jeden Tag. Und ich fand es so toll zu sehen, dass es so junge Leute waren, die den Älteren, die Angst hatten und zauderten, denen die Erfahrung der Panzer von 1953, des Mauerbaus, der Biermann-Ausweisung, all diese Sachen in den Knochen steckten und die dachten, man kann doch nichts ändern und es bleibt immer so und wir müssen uns anpassen und ruhig sein und leben wir unser Leben. Das wollten die Jungen nicht mehr. Und sie sind vorangegangen. Sie haben den Älteren und Erwachsenen gezeigt, jetzt ist Schluss, wir machen das nicht mit, wir wollen dieses Leben nicht mehr leben. Und das finde ich total toll. Das ist was, was immer wieder passiert, dass junge Leute rebellieren gegen das, was sie eigentlich machen sollen.
Katrin Mahler-Walter, wenn Sie diese Dinge getan haben, die alle hochgefährlich waren, auf alles das standen mehrere Jahre Gefängnis. Wie dachten Sie damals eigentlich über Ihre eigene Gefährdung?
Es ist tatsächlich ja das Privileg der Jugend, weniger Angst zu haben als diejenigen, die schon durch die Mühlen des Systems mürbe gemacht wurden und die viel stärker als wir zu dem Zeitpunkt erlebt hatten, wie stark die Repressalien sind, wie hoch die Gewalt ist in diesem Land. Diese Erfahrung haben wir so noch nicht am eigenen Leibe gemacht gehabt. Und dann gab es ja die Verhaftungen auch in Leipzig. Ich selbst wurde nicht verhaftet, aber meine Freunde eben gerade rund um die Mariannenstraße und die Flugblattaktion. Aber auch da haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir gerade durch die Verbindungen zur Westpresse, durch dieses unglaublich engmaschig aufgebaute Netzwerk zu den Gruppierungen in der DDR so viel Rückhalt hatten und so viel Öffentlichkeit gekriegt haben, dass die alle nach relativ kurzer Zeit wieder freigekommen sind. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die dann auch stärkt und die einen glauben lässt, wir schaffen das, wir können das. Wir sind nicht gefährdet in dem Sinne, sondern wir haben Mechanismen, die uns so absichern, dass selbst dieses Land nicht anders kann, als am Ende uns wieder freizulassen. Niemand blieb über Jahre im Knast von uns in dieser Zeit. Also das
zu der
war
Zeit
einfach,
nicht mehr eben.
Genau, genau.
Da war auch schon Gorbatschow da, ne? Das muss
ja,
man sehen. Die
ja,
Stasi war auch schon verunsichert, oder?
Die Stasi war mit Sicherheit verunsichert. Also wir waren auch zur richtigen Zeit am richtigen Platz. Gorbatschow war wichtig und dieses Netzwerk war wichtig. Es sind natürlich auch in dieser Zeit 88, 89 noch Menschen in der DDR in den Knast gekommen, die hätten noch viele, viele Jahre da sitzen müssen, wenn es eben nicht zur friedlichen Revolution gekommen wäre. Menschen, die nicht vernetzt waren, von denen wir nichts wussten, deren Namen wir nirgendwo hingeben konnten. Und in dem Moment gab es eben keinen Sicherungsseil für diejenigen.
Ich habe das Buch Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution genannt, wie eine Gruppe junger Leipziger die Rebellion in der DDR wagte. Nicht, weil das unheimlich leicht war, sondern weil es unheimlich und leicht zugleich war. Natürlich war es noch unheimlich. Man wusste nicht, was vor oder nach einer Aktion passiert, wie die Geheimpolizei reagiert, die einen ständig beobachtet. Und ich habe bei der Recherche für das Buch auch gestaunt, wie frech die oft in Verhören gegenüber der Stasi war. Da saßen sie dann wirklich alleine so einem Vernehmungsoffizier gegenüber und gaben freche Antworten. Das ist unglaublich. Ich habe Tonbänder auswerten können und auch in dem Buch praktisch genau beschreiben können, wie das Verhör war. Und man wird staunen beim Lesen, was da möglich war, was man so gar nicht im Kopf hat.
Also ich muss sagen, ich habe an diesen Stellen teilweise wirklich laut gelacht beim Lesen Ihres Buches. Es gab zum Beispiel ein Verhör von Frank, damals 23, nach einem nicht erlaubten Straßenmusikfest, bei dem auch etliche festgenommen wurden. Und dann sagt der Verhörer zu Frank, das ist Sommer 89, durch wen wurde diese Veranstaltung organisiert? Frank sagt, diese Veranstaltung trägt organisationslosen Charakter. Welche Kenntnisse hatten Sie hinsichtlich der Genehmigung? Mir war bekannt, dass das Festival nicht genehmigt worden war. Darüber bin ich auch belehrt worden. Warum nahmen Sie trotz Belehrung teil? Ich wollte sehen, wie sich der Tag entwickelt, ob die Stasi das Festival wirklich verhindert. Was dachten Sie, wie sich die Sicherheitsorgane verhalten würden? Aus meiner Sicht war abzusehen, dass sich die Stasi zurückhalten wird. Warum glaubten Sie, dass wir die Konfrontation scheuen würden? Ich nehme an, dass Sie sich mit einem Einschreiten nicht noch mehr vor der Weltöffentlichkeit blamieren möchten. Also das ist schon wirklich, muss man sagen, furchtlos. Und das wäre noch 6, 7 Jahre vorher völlig undenkbar gewesen, dass ein Verhörverlauf so ist. Also da merkte man, die waren schon mürber und die wussten, es sind nicht mehr die sicheren russischen Panzer im Rücken. Katrin Mahler-Walter, sind Sie auch etliche Male verhört worden? Wie haben Sie diese Situation erlebt?
Als sehr eng, sehr bedrückend. Ich war ja Lehrling, Auszubildende und da war es immer wieder die Situation, dass die Kaderleiterin, also das ist die Personalleiterin, zu mir kam und sagte, Katrin, bitte komm mit mir mit. Und dann hatte der Parteisekretär, den es in jedem Betrieb gab, sein Zimmer geräumt und dann saßen da 2 Offiziere der Stadtsicherheit und führten mit mir ein Gespräch über eine der letzten Aktionen, Pleißige-Denkmarsch, Straßenmusikfestival, die Wahlauszählung etc., fragten mich, was ich mit den Vorbereitungen zu tun habe und die Überlegung, mich eben nicht vorzuladen, sondern in meinen Betrieb zu kommen, war eben auch die, über die Betriebsleitung nochmal mehr Druck auf mich auszuüben, sichtbarer zu machen, dass ich im Blick der Stadtsicherheit und darüber wiederum auch den Betrieb mit zu instrumentalisieren, um auf mich einzuwirken.
Hat sie das eingeschüchtert?
Das hat mich nicht eingeschüchtert, nein. Das Einzige war, dass mein Vater zur Rechenschaft gezogen wurde. Das war was, das ist mir wirklich unter die Haut gegangen und das wollte ich nicht. Und da habe ich mich, als ich eben noch 16 war, zunächst erstmal wieder ein Stück zurückgezogen und bin erst wieder rein, als ich zu Hause ausgezogen war.
Katrin Mahler-Walter, diese ganz brenzliche Situation, als dann doch eben in ihre Reihen auch Spitzel gekommen waren und viele verhaftet wurden. Ja. Sie wurden quasi die entscheidende Person des Infostabes.
Daran erinnere ich mich natürlich sehr genau, weil das ja alles ganz schnell passierte. Ja, die Verhaftung, die Hausdurchsuchung, das Realisieren, okay, Thomas Rudolph muss untertauchen, damit er eben nicht auch noch verhaftet wird. Wer kann da jetzt in die vordere Reihe gehen? Wer ist auch noch nicht so bekannt? Und
das waren
insofern noch sicher. Das war ich, weil das war eben vorher genau diese Zeit, wo ich gesagt hatte, ich trete jetzt einen Schritt zurück, bis ich 18 bin, damit eben mein Vater nicht so mit reingezogen wird. Und dadurch war das wirklich der Moment, wo ich dann nach vorne treten konnte. Ja. Da war ich gerade 18 geworden.
Ich habe so den Eindruck gehabt, dass die Sprache immer mutiger wurde. Sie machten auch damals Eingaben an den Rat der Stadt und so. Das waren ja wichtige Sachen, diese persönlichen Eingaben, wo man als Bürger sich irgendwie äußerte. Ich wollte Sie bitten, das mal vorzulesen, was Sie da in einer Eingabe im Sommer 1988 geschrieben haben.
Gegenüber dem VEB Braunkohleveredelung Espenhain erkenne ich Kleingärten. Gemüse wird angebaut. Wer dies isst, muss lebensmüde sein. Ich halte den Verschmutzungsgrad der Luft in unserem Gebiet für unzumutbar für die Bevölkerung im Raum Leipzig und darüber hinaus. Wenn ich mir die ökologischen Zustände in unserem Gebiet ansehe, kann ich wirklich nicht von einem verantwortlichen Umgang mit den Bürgern dieses Landes reden. Noch dazu wissen nicht einmal die Betroffenen, wie es um sie steht. Keine Informationen über Krankheiten, die durch die wahnsinnige Luftverschmutzung hervorgerufen werden. Keine Veröffentlichung von Umweltdaten. Also man musste in Leipzig eigentlich jeden Tag die Fensterbretter abwischen, nicht weil man so spießig war, sondern weil sie einfach schwarz waren vom Kohlestaub. Kinder hatten Pseudokrupp, also man hat auch die Folgen dieser Umweltverschmutzung tatsächlich in der Gesundheit der Menschen merken können.
Das klingt wirklich duster und bedrückend. Wenn Sie zurückgucken, welche Momente leuchten in der Erinnerung?
Also wie Peter Wensiaski vorhin gesagt hat, na, dann ging man eben durch diese verfallenen Häuserzeilen in die Mayernstraße 46, trat in den Innenhof und da blühten die Sonnenblumen, für die Kathi da den Samen ausgestreut hatte und der Goldregen. Und dann saß man da auch wieder im Grünen in dieser Wüste. Gab es dann eben wieder diese Inseln, in denen wir miteinander gelebt haben, geliebt haben, gestritten haben, gefeiert haben. Also diese Gemeinschaft, sich gemeinsam für verbindende Ziele einzusetzen. Das hat ja unglaublich zusammengeschweißt und auch wahnsinnig viel Kraft gegeben.
Als Tag der Entscheidung gilt heute rückblickend der 9. Oktober 1989. Damals haben dann 70 bis 100.000 Menschen demonstriert in Leipzig und das entscheidende Flugblatt in einer Auflage von 30.000, auch mit dem Aufruf zur Gewaltlosigkeit, das haben Sie mitverfasst und das haben Sie zigmal getippt. Als Sie das taten, hatten Sie eine Ahnung, an welchem Moment der Geschichte Sie sich befinden?
Teils, teils. Also das war schon eine Zeit, wo permanent das Adrenalin auf einem Höchststand war, weil jeder Montag größer wurde. Das war eine Situation, wo es immer enger wurde und wo klar war, dass der Tag der Entscheidung naht. Wird die DDR das zulassen, dann wird es so weiterlaufen und immer größer werden, Montag für Montag, oder werden sie jetzt zurückschlagen und das alles wirklich unterbinden? Es kursierten Gerüchte.
Werden sie schießen?
Genau, es kursierten Gerüchte, dass es fertige Listen für Internierungslager gibt, dass alles vorbereitet ist, um die Oppositionellen festzunehmen und festzuhalten. Und insofern hatten wir große Angst zu dieser Zeit und das hat ja auch eben auch darin gemündet, dass wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, was können wir tun dafür, dass diese Demonstration von unserer Seite aus friedlich bleibt. Wie können wir darauf einwirken, diese Menschen dazu zu bringen, die Philosophie, die wir uns über Jahre angeeignet hatten, nämlich friedlichen Protest zu leben, ja, sich diesem friedlichen Protest anzuschließen und deswegen dann dieser Aufruf, keine Gewalt, das war unser ganz großes Credo, in der Hoffnung, dass einem friedlichen Protest die DDR-Führung nichts entgegensetzen kann.
Also Sie hatten eine Ahnung, dass es um alles geht.
Wir hatten eine Ahnung, dass es um alles geht, auf jeden Fall, ja.
Wie alles anfing. Katrin Mahler-Walter ist heute im Vorstand der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft und setzt sich ein für Vielfalt in Führungsgremien. Das Buch von Peter Wenzierski, Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution, wie eine Gruppe junger Leipziger die Rebellion in der DDR wagte, ist als Spiegelbuch bei der DVA erschienen und kostet 19,99 €. Die Fragen stellte Almut Engelin.